Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito Live. Freut euch auf Sven Pistor und Burkhard Hupe mit ihren Fußballgeschichten und viel Spaß.
Guten Abend.
Guten Abend, Dortmund.
Burkhard.
Ausverkauftes Haus, mein Freund. Mal wieder.
Ah, wie herrlich. Schön. Jogo Bonito Live aus dem Deutschen Fußballmuseum. Was für ein toller Ort, oder?
Ja, ich war ja schon wirklich oft hier und habe mit Manuel Neukirchner, dem Museumsdirektor, auch schon das ein oder andere Interview geführt. Und manchmal waren diese Interviews einfach nur ein Vorwand, um mal wieder 3 Stunden über Fußball zu reden. Das hat einfach immer großen Spaß gemacht. Und ich finde auch dieses Museum einfach so faszinierend, weil du läufst durch und jedes Mal, wenn du durchläufst, hast du gefühlt wieder eine Entdeckung, die du vorher noch nicht gemacht hast. Und das ist einfach total toll.
Und ich finde die Schuhe von Günther Netzer, diese blauen, echt hässlich, um ehrlich zu sein. Aber man sieht sie. Ja, ich treffe den nächste Woche, ich bin völlig begeistert, ja. Aber ich glaube, ich werde ihn das fragen. Er fand die, glaube ich, auch nicht so sexy, aus Känguruleder oder so.
Was?
Ja, aber das soll uns heute nicht interessieren. Wir sind ja hier aus einem guten Grund, weil neben mir, Leute, wenn ihr das da draußen hört, steht tatsächlich der Pokal, den die Deutschen geholt haben 1996, Burkhard, der steht hier.
Ja, ich darf ihn nicht der anfassen. Silberpott, ne? Also ja. Man kriegt ja, jeder Gewinner kriegt einen eigenen Silberpott, wenn er ihn denn geholt hat. Und der nächste kommt dann auch wieder hierher.
Ja.
Wenn es das Museum dann noch gibt.
Glaubst du? Moment, wir haben ja Publikum heute. Das ist geil, oder? Das war, ich fand ihn gut. Ein One-Liner. Deutschland wird Europameister. Das ist ein guter Gag. Ja, ich habe schon Hoffnung, Burkhard.
Ja? Ja. Ja, ich auch.
Ich weiß nur nicht, worauf. Ja? Was? Vorrunde raus.
Ach,
findest du das geil, oder was? Also, ist ja auch so ein... Ja, ist ja gut. Also Masochisten sind auch anwesend, muss man sagen. Ja. Aber so ist das mit dem Fußball. Ja, ist ein spannendes Geschäft.
Ja, ich bin da jetzt doch so leicht. Ich habe so einen leichten Hang zum Optimismus in mir entdeckt, was dieses Turnier angeht. Mhm. Und glaube auch, dass wir die Vorrunde überstehen könnten.
Könnten, ja. Ich bin mit meiner Frau so in Urlaubsplanungen. Wann können wir denn eigentlich in Urlaub fahren? Ja, ja, das ist ja immer sehr schwierig, ja. Da Chefs irgendwie rein Wein einzuschenken, wann man denn dann irgendwie losfahren kann oder eben nicht. Burkhard, du hast gar nicht gesagt, wie ich vor dir sitze, weil ich musste dich immer so ein bisschen, ich habe eine Gleitsichtbrille, weißt du?
Ich gewöhne mich langsam dran.
Ja, ich aber mich aber nicht, muss ich sagen. Diese Mitteldistanz, ja, wo du jetzt sitzt, die ist unscharf, was irgendwie auch geil ist.
Ja, aber ja, du hast sowas von diesen Fernsehmoderatoren, die früher immer am Kamin saßen. Mhm. So Anfang der 70er Jahre, Elmar Gunsch.
Okay.
Weißt du, der hatte immer so einen weißen Bart und hat auch immer so eine sehr tiefe Stimme gehabt.
Hat er nicht so eine Stimme
ja,
gehabt?
Ja, genau. Der hatte wahnsinnige Stimme Gunsch gehabt. Und der hat auch immer ja, so eine Brille, die rutscht dann immer so leicht Richtung Nasenende. Und du hast vieles von Elmar Gunsch.
Ach, weißt du was? Hauen wir doch mal rein. Aber ja, Leute, kennt ihr die Musik?
Wer kennt das? Kennt das jemand noch von euch? Es kommt einem bekannt vor. Und man hat sofort Schwarz-Weiß-Bilder vor Augen. Slapstick, Harold Lloyd, Charlie Chaplin, Dick und Doof. Und genauso war das auch. Das war quasi der Vorläufer von Väter der Klamotte. Die Sendung hieß Es darf gelacht werden.
Es darf gelacht werden.
So, und jetzt kommt aber etwas, das ist jetzt wirklich aber mal so richtiges Nerdwissen, was das Fernsehprogramm angeht. Diese Sendung ist ausgestrahlt worden im Sender ARD2.
ARD 2.
Es gab über mehrere Monate hinweg ein zweites Programm der ARD, bevor das ZDF gegründet wurde. Und damit kommen wir jetzt ins Jahr 1960.
Ah, wir müssen wir überhaupt erstmal erklären, was wir machen.
Ja.
Richtig.
Ja.
Genau.
Wisst ihr das gar nicht?
Nee. Die haben ja überhaupt keine Ahnung, was wir machen.
Es gibt doch ein Programmheft. Da steht doch alles drin jetzt hier. Also wir reden darüber, wie das losging mit den Fußball-Europameisterschaften, warum das so spät losging und was da am Anfang alles schiefgelaufen ist und wer da mit wem nicht so richtig konnte und was diese ersten Turniere so ausgezeichnet hat und was ihnen vor allen Dingen auch gefehlt hat. Und 1960 gab es, wie gesagt, es gab damals nur ein Fernsehprogramm und das war die ARD. Und dann sagten sich die Ministerpräsidenten, wir bräuchten noch einen zweiten Kanal und das ZDF war noch nicht so weit. Und dann kriegten die ARD-Anstalten den Auftrag, noch ein zweites Fernsehprogramm zu machen. Und dann haben die ARD 2 auf den Markt geworfen, war unheimlich erfolgreich natürlich. Ne? Mhm. Und die sendeten also jeden Tag von 20 Uhr bis Sendeschluss, also bis 23.30 Uhr.
Das ist okay.
Das war deren Auftrag und da war eben, es darf gelacht werden, war ein Erfolgsformat.
1960, das ist das Jahr der ersten Europameisterschaft, kann man ja auch nicht sagen. Es war der Europapokal der Nationen, um es zu sagen, aber es gab so viele verschiedene Namen. Und 1960, wenn wir uns mal in dieses Jahr hinein beamen, ist ein paar Jahre her, was war da zum Beispiel die Olympischen Spiele? In Rom, Cassius Clay gewinnt Gold für die USA, ein paar Jahre später heißt er Muhammad Ali, oder aus Deutschland ein Leichtathlet, Burkhard?
Armin Harry gewinnt die 100 Meter nach zwei Fehlstarts, ein super nervöses Rennen, und dann hat er trotzdem noch die Nerven, das Ding nach Hause zu bringen.
Nun also der nächste Versuch, der ist gelungen, am besten ist Norton weggekommen, aber Armin Harry führt vor dem Kubaner Ficorella, Harry führt, Restart kommt noch heran, aber Armin Harry kann gewonnen haben.
Der Konjunktiv ist ein Freund des Reporters.
Es könnte so sein, dass es so ist.
Und das hilft mir auch oft.
Ist natürlich bei so einer Do-or-Die-Situation echt übel.
Aber du musst dir überlegen,
ist ja auch gut.
1960, er hat dann gewonnen mit 10,2 Sekunden. Er war damals Weltrekordhalter mit 10,0. Und das war natürlich damals noch so, dass die in diese Ziellinie, in dieses Zielband reingelaufen sind. Und das musstest du ja als Reporter erstmal erkennen, wer da als erstes die Brust richtig rausgestreckt hat und wer dafür gesorgt hat, dass dieses Band dann auch zu Boden fiel.
Ja, okay. Aber die Reportage, also 100 Meter ist ja so brutal. Ich meine,
100 Meter ist unglaublich. Ich habe das auch mal gemacht. 100 Meter ist unglaublich.
Weil jedes Wort zu viel ist tödlich.
Genau.
Und so scheitert Gelingen eigentlich, ne?
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann noch einen deutschen Sportler hast, der dann möglicherweise nicht ganz vorne läuft, sondern sagen wir mal nur in Anführungszeichen um Bronze, das wird über 100 Meter nicht mehr passieren in meinem Leben, aber theoretisch. Und du guckst dann nur irgendwie, hält er den dritten Platz und kriegst dann gar nicht mit, wer vorne das Ding macht.
Ich weiß nicht, ob Mats Hummels nicht nach seiner Karriere nochmal vorhat.
100 Meter zu laufen?
Wer weiß.
Ja. Rückwärts.
Wäre vielleicht irgendwie so, das wäre mal eine richtige Challenge, ey. Mats Hummels sagt, komm, ich hau in den Sack, ich werde nochmal 100 Meter Läufer. Das wäre geil. Wir sind im Jahr 1960, Leute. Wir gucken in die große Weltpolitik, es ist ja so viel passiert. Der Zweite Weltkrieg ist gerade 15 Jahre her. In den USA gibt es eine Vorentscheidung. Ein ganz junger US-Präsident wird dann tatsächlich gewählt im November 1960. Das ist John F. Kennedy, ein Riesenereignis. Und er sagt...
After acknowledging congratulatory wires from President Eisenhower and Mr. Nixon, he addresses all Americans.
To all Americans, I say that... The next 4 years are going to be difficult and challenging years for us all. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you.
Sie war schwanger und er sagte, es kommen schwierige Jahre auf uns zu. Ich meine, er lebte dann noch 3 Jahre. Die Kennedys werden uns auch heute Abend begleiten, weil die 60er Jahre natürlich auch da sehr aufwühlend waren. Und noch einen habe ich 1960 mitgebracht, Konrad Adenauer. Der war gern in Bonn, da gibt's ja die A555. Es gibt eigentlich viele, die sagen, die ist nur gebaut worden, damit der schnell von Röndorf nach Köln kommt als Oberbürgermeister. Mhm. Da wurde sogar ein Golfplatz halbiert, also nur 9 Löcher, Marienburger Golfplatz. Wegen der Autobahn hat nur noch 9 Löcher. Also Konrad Adenauer liebte das Rheinland, musste aber hin und wieder nach Berlin. Und das war eine Stadt, 1960, große Spannung. Und er wurde vom regierenden Oberbürgermeister Willy Brandt empfangen und sprach dann vor Berliner Abgeordneten.
Und seien wir uns dabei klar, dass ohne die Hilfe der westalliierten Mächte, insbesondere ohne die Hilfe der Vereinigten Staaten, unsere Kraft niemals ausreichen wird, um dem Drang und dem Sturm aus dem Osten wirklich zu widerstehen und die Freiheit hier zu bewahren, in Europa zu bewahren.
Ja. Ein Jahr später steht die Mauer. Also in der Zeit, ihr kennt das von Jorge Bonito, wir versuchen das ja so ein bisschen immer einzupassen. In der Zeit wird eine Idee umgesetzt zum allerersten Mal in Europa unter Nationen in einem größeren Rahmen gegeneinander anzutreten.
Eine Idee, die zu dem Zeitpunkt schon über 3 Jahrzehnte alt ist. Also die Idee, eine Europameisterschaft der Nationen auszurichten, gab es schon in den 20er Jahren. Und ganz am Anfang, als der Erste Weltkrieg gerade vorbei war, hatte man sich gedacht, oh, vielleicht nehmen wir einfach nur das Olympische Fußballturnier und der Sieger oder die bestplatzierte Mannschaft aus Europa vom Olympischen Fußballturnier wird dann gleichzeitig Europameister. 1920 bei den ersten Spielen in Antwerpen nach dem Krieg hätte man das schon machen können. Da gab es tatsächlich ein europäisches Endspiel zwischen Belgien und der Tschechoslowakei. Das Blöde war nur, dass das Spiel nach 39 Minuten abgebrochen wurde, weil die Tschechen protestierend den Platz verlassen hatten. Die waren nicht einverstanden mit dem Schiedsrichter John Lewis.
Warum?
Naja, der hatte so ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht so nachvollziehbar waren aus tschechischer Sicht. Und er hatte vor allen Dingen einen rausgeschmissen von den Tschechen. Das konnten die nun gar nicht haben. Und dann haben die einfach gesagt, jetzt haben wir keine Lust mehr, lagen auch 0-2 hinten und sind dann runtergegangen. Dafür kamen dann die Zuschauer auf den Platz und dann haben die alle gesagt, naja, dann, wenn jetzt alle auch feiern, dann haben die das gewonnen.
Ach so.
Ja, dann haben die nach 39
Minuten... Per Akklamation.
Minuten, ja, mit
also
zwei,
war eine sportliche Akklamation. Die
haben nach 39 oder? Minuten mit 2-0 gewonnen. Hm? So, das war also jetzt keine zwingend gute sportliche Voraussetzung zu sagen, okay, das sind jetzt auch unsere Europameister. Und dann hat man 1924 geguckt, okay, das nächste Turnier. Und dieses Mal war es so, dass die Schweizer bis ins Endspiel gekommen sind gegen die große Mannschaft aus Uruguay, die damals quasi unschlagbar gewesen ja. ist. Und bei den Schweizern war das Besondere, dass man dieser Mannschaft nicht zugetraut hat. Also der Schweizer Verband hat sich gesagt, naja, jetzt schicken wir unsere Nati dahin nach Paris und dann machen die da diese Olympischen Spiele, aber wir machen ein Gruppenticket und das ist maximal 10 Tage gültig.
Ja, das ist geil.
Dann ist das billiger und dann kommen die auch wieder mit dem Ticket zurück
ja.
und dann mussten die aber ja länger bleiben.
Ja. Ja, das war ja so.
Ja.
Haben wir das?
Und dann mussten die länger auch im Hotel bleiben. Das ist ja teuer, so ein Hotel
Klar.
in Paris. Und dann hat sich aber keiner erbarmt zu sagen, ja, wie bezahlen wir das? Oder wer bezahlt es denn jetzt? Und dann hat eine Sportzeitung aus der Schweiz einen Aufruf gestartet und hat 6.000 Franken gesammelt, dass die Schweizer Nationalmannschaft da bleiben konnte und dann auch noch bis zum Finale da bleiben konnte. Dann haben die da gespielt und haben dann das Finale 3-0 oder 0-3 gegen Uruguay verloren. Es gab einen großen Schweizer Nationalspieler, Max Abeglehn. Wir haben das in der Folge Hopp-Schwitz schon mal thematisiert.
Ja.
Max Abeglehn aus Neuenburg, Neuchâtel im Französischen. Und Max war ein großer Fußballer, war aber auch gleichzeitig ein Funktionär und hat diesen Verein maßgeblich mit aufgebaut. Und ihm zu Ehren wurde aus Neuchâtel dann Xamax Neuchâtel. Man hat den Namen quasi zweimal genommen, einmal umgedreht. Und deshalb heißt Neuchâtel bis heute Xamax.
Ja, das sind irre Geschichten. Ich meine, damals, ich erinnere mich dran, jetzt wo du es sagst, in Paris mit dem Reporter, die Nummer, der da ganz neue Wege gehen wollte und seine Reportage, beim Harry haben wir es eben gehört, das war ja auch, ja, war okay, aber der wollte so neue Wege gehen, hat sich einen Ballon genommen und flog dann über den Platz, um zu reportieren. Das Problem war nur der einsetzende Wind und der Ballon war zu weit oben. Und so trieb der Ballon weg vom Feld, der konnte gar nichts mehr reportieren.
Machte dann rudern.
Ja, genau, je nachdem, ne, wo es dann hinging. Ja, das waren natürlich die Vorläufer, ne? Die UEFA gab es in der Form noch gar nicht.
Gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gab gerade mal so die FIFA seit etwas mehr als einem Jahrzehnt. Es gab auch noch keine Fußball-Weltmeisterschaft zu Beginn der 20er Jahre. Es gab eine lose Vorstellung, dass man so ein Turnier machen möchte, von Funktionären vor allen Dingen, aber von Spielern und Einzelverbänden eigentlich nicht, weil das große Geld, was man damals verdienen konnte im Fußball, war, hat man durch Freundschaftsspiele gemacht,
ja,
nicht durch Turniere.
Lange, lange so.
Ne, weil man natürlich nicht, wenn man das jetzt irgendwo ausrichtet, konnte man nicht davon ausgehen, dass zigtausende Fußballfans sich in den Zug setzen oder in ein Flugzeug setzen und dann zum Veranstalter landen.
Ja, deswegen waren auch die Widerstände also lange, lange, lange sehr groß. Ich habe mich gestern noch unterhalten mit Wolfgang Kleff. Ja, Wolfgang Kleff, ich habe ja einfach Fußball, ich habe ja noch einen anderen Interview-Podcast und er sagte mir, das war völlig verrückt, also Gladbach ist ja nur um die Welt geflogen, die waren mega beliebt, ob sie jetzt in Israel waren, er sagt, das verrückteste Spiel für ihn war in Kairo.
Wieso waren? Du hast gesagt, waren mega beliebt, waren damals schon.
Also nein, ich muss, ja.
Waren sie damals schon.
Nein, das war jetzt überhaupt nicht der Kölner
ich
in mir.
Ich habe hier vorne übrigens in der ersten Reihe sitzt der Jost, mein Freund, der kommt aus der Ecke, wo ich auch herkomme und wir sind beide im gleichen Verein unterwegs und der ist auch Gladbacher, also sieht
ja, ist ja in Ordnung. Leute, ich bin doch der Johannes Rau des Fußballs.
Ja,
ich führe Menschen Manchmal zusammen.
Manchmal ist es das nur.
Ja? Nein, das ist doch klar, ich schütte Gräben zu. Jedenfalls war der in Kairo mit Gladbach und da sagte er mir, Hammer Story, er ist zum Busfahrer nach vorne gerannt, hat gesagt, fahr langsamer, halt an, weil die Menschen nicht weggingen und erst im letzten Moment weggesprungen sind. Und da sagte er, ich kann nicht anhalten, wenn ich anhalte, dann sieht unser Bus aus so wie der hier neben uns. Und da war ein Bus, hat er mir erzählt, wo die Leute außen dran hingen am Bus, wie Kletten und dann noch wirklich Generationen Huckepack. Und da starben natürlich auch Menschen. Ich weiß, es war völlig verrückt. Und so unter den Umständen wurden Freundschaftsspiele gespielt, aber damit wurde halt richtig Geld gemacht, auch bei den Nationen, nicht nur bei den Vereinen.
Weißt du, was ich spannend finde? Den Gedanken, dass im Fußball in dieser Zeit, in den 20er, 30er, selbst bis in die 50er Jahre hinein, es einfach noch möglich war, große Fantasien zu haben, dass nichts irgendwie in Stein gemeißelt war, sondern dass man nur so eine Idee hatte, ein Turnier in Europa auszurichten beispielsweise oder die Fußballregeln, die ja auch immer wieder modifiziert worden sind und man hat immer wieder auch Dinge ausprobiert und geguckt, funktioniert es oder funktioniert es nicht und wenn es funktioniert, hat man das beibehalten und genauso ist das ja mit der Europameisterschaft beispielsweise auch gewesen. Es gab große Visionäre in den 20er Jahren schon, einer kam aus Österreich, hieß Hugo Meisel, der war auch gleichzeitig der Trainer des großartigen Wunderteams aus Österreich, damals vermutlich die zumindest beste europäische Mannschaft und der andere hieß Henri Delaunay, nachdem dieser wunderbare Pokal benannt ist. Henri Delaunay, französischer Funktionär, Mitbegründer des französischen Fußballbundes, der auch Fußball gespielt hat, der dann auch Schiedsrichter gewesen ist und dem aber dann seine Schiedsrichterkarriere irgendwie auch zum Halse raushing, weil er in einem Spiel den Ball ins Gesicht bekam. Mhm. Und zwar volles Brett. Mhm. Und danach fehlten ihm zwei Dinge, eigentlich drei. Mhm. Zwei Zähne.
Ja, okay,
und was noch? Die Pfeife.
Nee, hat er die geschluckt oder was?
Ach. Hat die Pfeife verschluckt und das hat ihn so traumatisiert, dass er danach seine Schiedsrichterkarriere beendet hat.
Kam die auch irgendwann mal wieder raus?
Ich nehme schon an, dass die irgendwann wieder zum Vorschein gekommen ist.
Ja.
Das ist ja der Lauf der Dinge.
Das klingt bestimmt komisch.
Auch bei Funktionären. Das stimmt.
Ja. Ja.
Vielleicht kommt aber auch daher der Begriff Dünnpfiff.
Mag sein, Burkhard. Also er hatte die Schnauze voll.
Ja, und dann haben die also verschiedene Dinge ausprobiert, weil der Hugo Meisel beispielsweise gesagt hat, also der Fußball kann sich eigentlich in den Ländern nur entwickeln, wenn man über die Landesgrenzen hinweg geht. Also wenn man sich immer wieder auch mit anderen Fußballkulturen auseinandersetzt. Das ist ja etwas, was man in England bis in die 50er Jahre hinein überhaupt nicht begriffen hat, weil man sich immer selbst genug gewesen ist. Gedacht, wir haben es erfunden, wir können es am besten, die anderen interessieren uns nicht. Mhm. Und waren dann völlig erschrocken, als auf einmal diese Ungarn da auftauchten und die wegfrühstückten im Wembley-Stadion mit 6:3. Anfang der 50er Jahre. Also da gab es dann verschiedene Versuche. Man hat dann aber auch Profiligen schon eingerichtet, also gerade so in diesem ehemaligen Bereich der kaiserlichen und königlichen Monarchie, also von Österreich, also in Ungarn, in Jugoslawien, in Rumänien, in Österreich. Und hat dann von diesen Ligen jeweils die besten beiden Mannschaften genommen und hat dann so eine erste Art des Europapokals erfunden, den Mitropa Cup, Mitteleuropa Cup, Abkürzung Mitropa Cup. Mhm. Den haben die dann ausgespielt, sehr populär, was das Zuschauerinteresse angeht, ungeheuer erfolgreich. Und dann hat man sich gedacht, wenn das so gut läuft, dann müssen wir perspektivisch das auch mit den Nationalmannschaften so machen. Aber das ist halt immer der zweite oder der dritte Schritt vom ersten gewesen. Ja. Die UEFA gab es damals noch nicht. Es gab Bestrebungen. Und das große Problem war natürlich, dass du in Europa einen Schattenverband oder einen zweiten Verband neben der FIFA gründen musstest, die ja auch in Europa ihre Heimat hat.
Ich meine, das war ja so, dass in Südamerika, das ist ja das Interessante, ist sowas schon längst gab. Ne? Der südamerikanische Fußballverband, der existierte seit, glaube ich, 1916 und anscheinend war es wahrscheinlich auch die Nähe zur FIFA in der Schweiz, wie auch immer, dass die UEFA da relativ spät geboren wurde und eher im Zusammenhang mit dem Europapokal der Landesmeister, es ging dann in den 50er Jahren los und man tastete sich daran. Da hast du vollkommen recht. Das war also so ein Ding, wo man sagt, wie kriegen wir das denn jetzt hier so eingebunden? Und du hast gesagt, die Engländer machten ihr oder die Briten ihr eigenes Ding. Die hatten ja auch ihre britischen Meisterschaften oder in Skandinavien gab es ja auch so Länderwettstreit, aber so eine große Sache, die wollte erst noch geboren werden und das Timing von der dann späteren UEFA war ein denkbar ungünstiges, muss man sagen, als es dann losging.
Ja, weil man ja auch wissen muss, dass die Fußball-Weltmeisterschaft hat's ja auch unheimlich schwer gehabt. Das war ja auch eine Zangengeburt. Also als sie 1928 gesagt haben, nach den Olympischen Spielen, jetzt machen wir das mit der Fußball-WM und dann geben sie es auch ausgerechnet noch nach Uruguay, wo kein Mensch hinkommt. Und was natürlich eine unglaubliche Strapaze, da haben wir ja auch lang und breit drüber geredet, und dann da auf einmal nur 13 Mannschaften aufschlagen bei einer Fußball, der ersten Fußball-Weltmeisterschaft, 13 Mannschaften dabei gewesen. Das heißt, die FIFA war auch längst noch nicht in einer Rolle, in der sie, wie sie sich heute befindet. Mhm. Also überhaupt gar kein Gedanke daran. Er hatte auch keine wirkliche Macht. Die Engländer haben die FIFA zwischendurch einfach noch nicht mal mit einem Seitenblick gewürdigt und haben sich strikt geweigert, da irgendwie beizutreten, weil sie gesagt haben, was wollt ihr? Wir machen den Fußball, nicht ihr.
Ja, aber es gab dann 1953 grünes Licht von der FIFA, diese Bestrebungen, sich europäisch zu organisieren, auch in eine Form zu gießen, die dann in der UEFA münden sollte. Ein richtiges Erfolgsding war der Europapokal der Landesmeister, war auch, also wenn wir über Geld reden, war die Tatsache, dass im Vereinsfußball auf europäischer Ebene unter Flutlicht gespielt wurde, und das fand ich ziemlich abgefahren. Bei Weltmeisterschaften gab es Flutlichtspiele, nach meinen Recherchen erst ab 1982. Also ja.
82?
Ja, vorher waren
selbst 78 nicht?
Nee, das, also, alles das, ja, das sieht, ich habe auch diese Bilder vorm Kopf, oder im Kopf, ja, aber nein. Flutlichtspiele bei der FIFA seit 82.
Das kommt doch gar nicht, das ist doch jetzt schon klar.
Ich stütze mich auf Hardy Grüne, der eine Enzyklopädie der Europameisterschaften geschrieben hat. Mhm. Und er hat das recherchiert, und ihm glaube ich. Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr erwähnenswert finde. Tue ich auch in die Shownotes, dieses Werk von ihm. Aber zurück zu Europa und dem Pokal der Landesmeister. Die Sache nimmt Fahrt auf, so etwas auf die Beine zu stellen, Burkhard.
Ja. Und dann haben sie aber noch überlegt, wie machen wir das, nach welchem Modus wird gespielt, das musste ja alles irgendwie ausklamüsert werden, und dann hat man sich dazu entschlossen zu sagen, wir machen eine ganz, ganz kleine Endrunde, damit das nicht so ein riesiger Aufwand wird, und hat sich dann erst 1958, und zwar auch noch am Vorabend des Eröffnungsspiels bei der Fußballweltmeisterschaft in Schweden, hingesetzt in Stockholm und hat sich gesagt, okay, und jetzt machen wir das, aber auch nicht so, jawohl, wir wollen und wir machen und so, also irgendwie alle hinter derselben
Fahne. Timing könnte beschissener nicht sein.
Ja, und eigentlich. Da waren total zerstritten, und die ersten Kampfabstimmungen liefen irgendwie komplett schief, und dann haben sie es an einem Nachmittag dann doch noch irgendwie durchgeprügelt, und dann direkt im Anschluss an die Fußball-Weltmeisterschaft 58 hat man dann auch mit der Ausschreibung begonnen für diese Europameisterschaft, hat dann allerdings nur sehr spärlich Rückläufer bekommen, Sven.
Es sind nicht so viele Teilnehmer gewesen, die anfänglich da mitmachen wollen bei diesem ersten Turnier, was dann enden sollte. Das ist ja auch so eine Sache. Man glaubt ja heute, ja, dann kriegt ja, was weiß ich, Spanien, Portugal eine Europameisterschaft oder Deutschland. Also dass Länder das lange schon wissen und das vorbereiten können. Damals war das eher dem Zufall überlassen, und wer sich da überhaupt für die Endrunde qualifiziert. Also das muss man sich vorstellen. Zu Beginn war es nicht so, dass dann 10 Nationen die Hand heben und sagen, wir wollen das unbedingt, sondern mal sehen, wer sich qualifiziert, wo wir dann hingehen. Es mündete in Frankreich dann 1960 ein erstes Mal, aber es war noch ein langer Weg dahin.
Ja, also, und vor allen Dingen gab es natürlich auch große Nationen, die nicht überzeugt werden konnten. Ne? Also zum Beispiel die Deutschen,
ja.
Zum Beispiel die Italiener, zum Beispiel die Engländer.
Die Schotten auch nicht?
Die Schotten auch.
Gehörten auch zu den Großen?
Nein, gehörten alle nicht dazu. Und dann hat man mit Ach und Krach am Ende 17 Bewerbungen zusammengekratzt, zusammengehakt. Und das war natürlich toll, weil jetzt brauchtest du sogar noch ein Ausscheidungsspiel, damit du auf 16 gekommen bist.
Ja, und da trafst die Iren gegen die Tschechoslowaken. Und das war dann doch am Ende eine eindeutige Sache. Die Tschechoslowaken qualifizierten sich. Und dann hatte man seinen Turnierbaum. Mhm. Aber so ging das dann eben los. Ne?
Und dann war es so, dass die immer mit Hin- und Rückspiel jede Runde gespielt haben, ne? Also so wie man das heute aus dem Europapokal kennt, in der Gruppenphase oder in der K.O.-Phase, mit Ausnahme des Endspiels, gab es also mal ein Hin- und ein Rückspiel. Was aber auch dazu führte, dass manchmal bis zu einem Jahr Pause zwischen beiden Spielen lag.
Ein Jahr?
Ja. Das erste Spiel beispielsweise war das der UdSSR. Muss ich gerade mal gucken, auf welchem
Gegen Ungarn.
Genau, gegen Ungarn. Und
was sie mit 3-1 gewannen. Und dann,
richtig, und dann dauerte es fast ein Jahr, bis das Rückspiel in Budapest kam.
Und dann zerbrach auch diese Wunderelf aus Ungarn, und Ungarn war raus, stimmt. Das war, ich meine, aber die Zuschauerzahlen sind schon der Hammer. Also in den sozialistischen Ländern war das eine Riesennummer, eine weil man sah, die Möglichkeit, Sport war definitiv ein Prestigeding, da gut auszusehen. 100.000 Zuschauer in Moskau, 78.000 Zuschauer in Budapest und
in Ost-Berlin auch.
Ja, ja.
Also die DDR hat dann auch mitgemacht.
Ja, die waren alle
restlos begeistert. Der Herberger Westen hat gesagt, das ist Zeitverschwendung. Und in der DDR haben sie laut Juche gerufen, weil der große Bruder aus Moskau das auch gemacht hat.
Ja, ja, und da gab es einfach schon interessante Spiele. Nehmen wir zum Beispiel auch ein Viertelfinale, Burkhard, zwischen der UdSSR und Spanien. Müssen wir sagen, ist natürlich in Spanien eine Zeit gewesen, der Bürgerkrieg, der spanische Bürgerkrieg lag so lange nicht zurück in den späten 30er Jahren, als Franco an die Macht kam, als ganz schlimmer Diktator und Machthaber in dieser Zeit in Spanien. Und im spanischen Bürgerkrieg hatten die Sowjets Francos Gegner unterstützt. Das war ja ein totaler Stellvertreterkrieg, ja. Und auf einmal sollten die in einem Viertelfinale gegeneinander spielen. Das hatten wir in der Europameisterschaft oder eben dem, was da der Vorläufer war, hatten wir es an einigen Stellen. Zwischen Griechenland und Albanien gab es auch Kriegszustände, wo dann Spiele abgesagt wurden.
Heute werden die Lostöpfe schon so gesäubert, dass das nicht passieren kann.
Ja, das ist wichtig. Also witzig, weil, was heißt witzig? Ich finde, wenn du heute natürlich die Nachrichten verfolgst, denkst du manchmal um Gottes Willen, früher war es irgendwie besser, aber wenn du dann immer wieder eintauchst in die jeweiligen Jahrzehnte, siehst du, den gleichen Scheiß gab es immer und immer das und stimmt, immer wieder. Ja. Scheinbar lernt die Menschheit nichts daraus oder es muss Konflikte geben. An der Stelle kann man fast philosophisch werden. Es gab das Spiel von der UdSSR gegen Spanien, aber Franco hatte was dagegen, Burkhard.
Ja, die saßen also schon am Flughafen in Madrid, die Spieler der spanischen Nationalmannschaft. Und dann gab es das Stoppsignal aus dem Präsidentenpalast und Franco hat gesagt, eine spanische Mannschaft wird nicht in einem kommunistischen Stadion Fußball spielen. Hat es also komplett abgesagt in letzter Minute, bevor, also sie waren wirklich drauf und dran, in die Maschine reinzusteigen und dann gab es irgendwie noch das letzte Friedensangebot von Franco an die UEFA, sich auf einem neutralen Platz zu begegnen. Das haben die Sowjets aber abgelehnt, weil sie sich dachten, na, wenn wir kampflos weiterkommen, was sollen wir denn jetzt noch irgendwo anders hinfliegen?
Ja.
Kann man auch verstehen.
Ja, absolut. Ja, und so war Spanien raus. Und es hatte den ersten großen Skandal gegeben, ehe das erste Finale gespielt war. Also so war das 1960 abgefahren. Also oder auf dem Weg hin zu diesem Finale.
Und dann gab es eine Endrunde, also vier Mannschaften waren dann noch dabei. Es waren die Franzosen, die Jugoslawen, die Sowjetunion und die Tschechoslowaken. Die letztgenannten, also UdSSR, GSSR, spielen ein Halbfinale gegeneinander. Ausgelost als Ausrichterland wurde Frankreich. Es hatten sich alle beworben. Und die Franzosen hatten dann das Losglück oder das Lospech, weil natürlich alle drei Länder auf der falschen Seite vom Eisernen Vorhang lagen. Das war natürlich jetzt blöd für den Zuschauerzuspruch, muss man sagen, insgesamt.
Ja, ja, absolut.
Ne? Das Interesse für den sowjetischen Fußball war in Frankreich jetzt nicht so ausgeprägt.
Überschaubar.
Ja. Und dann spielten also die Franzosen gegen die Jugoslawen das Halbfinale. Es lief alles Bombe. Ja, im Prinzenpark, Superstimmung, 45.000 Menschen da. Und die Franzosen spielen ein Superspiel. Und führen mit 4-2 in der 75. Minute und liegen in der 79. Minute aber leider mit 4-5 hinten. Das ist ja, du lachst jetzt so schäbig, ne? Aber das war natürlich zum Heulen.
Ja, das war der, der eben gesagt hat, Deutschland Gruppenphase Schluss, aus die Maus, ja?
Ja, ich habe Angst vor solchen
Unser Menschen. Masochist hier aus der ersten Reihe, ja.
Ja, auf jeden Fall war dann Frankreich raus und natürlich war das war der berühmte große Stecker unten einmal kräftig rausgezogen, kriegst nicht mehr rein. Ja,
nein,
und das Ding geht dann einfach so bis zur Entscheidung. Die Sowjetunion spielte dann gegen Jugoslawien das Finale und wenn man über dieses Finale spricht, muss man natürlich vor allen Dingen über den Torhüter der sowjetischen Fußballnationalmannschaft sprechen.
Jaschin.
Ja, Lev Jaschin.
Lev Jaschin.
Der hat ja verschiedene Spitznamen oder Pseudonyme, unter denen man ihn kennt, der Löwe von Moskau, die schwarze Spinne, weil er immer schwarze Klamotten, schwarze Mütze anhatte. Ein waghalsiger Torhüter, tollkühn in seinen Paraden, in seinen Ausflügen aus dem Strafraum. Der warf sich also durch die Luft. Es war ein Spektakel. Wirklich ein Artist. Ein wirklicher Artist und ein totaler Einzelgänger. Es gibt eine wunderbare Geschichte von der Fußball-Weltmeisterschaft 1958 in Schweden. Da waren war die Sowjetunion auch dabei. Und es gab natürlich alle möglichen Geschichten und Gerüchte über diese UdSSR, also über diese russische Mannschaft, jetzt sage ich es mal der Einfachheit halber. Und keiner kam an die ran, weil die natürlich komplett abgeschottet waren in ihrem Quartier in Schweden. Und Hans Blickensdörfer, deutscher Journalist, jetzt auch nicht zweifelsfrei, was seinen Ruf angeht. Später auch Biograf, einer der Biografen von Franz Beckenbauer, war damals also auch in Schweden und hatte das Glück, in Anführungszeichen, aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt zu sein und die überlebt zu haben. Das heißt, er war im Russlandfeldzug bei der Wehrmacht dabei und hatte viele russische Begriffe aufgeschnappt. Das hatte er auf der Habenseite und hatte gleichzeitig auch rausgefunden, dass Lew Jaschin zur Entspannung, das hat er Zeit seines Lebens wirklich immer gemacht, vor großen Spielen, ist Lew Jaschin angeln gegangen.
In Schweden?
Ja. Hat sich also,
nachvollziehbar. So wie du. Natürlich, ja, absolut.
Hat sich also immer an See gesetzt und hat geangelt. Und dann hatte dieser Blickensdörfer das rausgefunden, wo das ist. Und hat sich dann auch eine Angel, hat noch nie in seinem Leben geangelt, hat sich dann auch eine Angel besorgt und hat sich genau auf die andere Seite vom See gesetzt, so dass sie sich sehen konnten, aber Jaschin seine Ruhe hatte. Und mit jedem Tag, den der Blickensdörfer da war, ist er ein Stückchen näher gerutscht. Nee. Irgendwann war er nur noch 10 Meter neben ihm. Und dann fingen die an zu sprechen, also das ist total clever angestellt, fingen an zu sprechen.
Man kann auch sagen perfide.
Ja, und eine Woche später hatte Blickensdörfer so viele Brocken zusammengesammelt, dass er das guten Gewissens als Interview verkaufen konnte. Ha? Hat das in der ganzen Welt verkauft, hat natürlich eingeschlagen wie sonst was. Und im sowjetischen Fußballverband hat man die Welt nicht mehr verstanden. Und Jaschin hat dann irgendwie eins und eins zusammengezählt. Dann sind die sich später nochmal begegnet, Jaschin und Blickensdörfer. Und dann hat der Jaschin ihn nur angeguckt und hat gesagt, willst du angeln oder willst du gleich Interview machen?
Ja, ja, irre. Ja, das Lew Jaschin. Ist echt eine abgefahrene Geschichte. Torhüter. Die stehen also im Finale mit ihrem Lew Jaschin gegen Jugoslawien. Und Jugoslawien ist François, ich meine, Jugoslawien verlor, schrieb über Jugoslawien, dass Jugoslawien immer die Brautjungfer und niemals die Braut ist.
Was?
Verstehst du?
Also, sag nochmal.
Die sind immer, Jugoslawien ist immer die Brautjungfer und niemals die Braut. Das heißt, sie holen niemals den Titel. Sie haben so oft schon im Finale da gestanden.
Das waren aber Überschriften.
Ja, das waren, François, oui, hast du Spaß. Ich meine, wir haben auch, danke übrigens hier an das Deutsche Fußballmuseum, Catering ist bestens im Backstage-Bereich. Ich weiß gar nicht, wer reingeschrieben hat, dass wir
als ich
vor Auftritten 2 Rotweinflaschen haben wollen. Also sie sind ungeöffnet,
sie
sind stocknüchtern. Ja, die waren super, oder?
Oh, keine Ahnung.
Nimmst du die gleich mit? Oder?
Ich kenne den Wein nicht.
Achso, okay, alles klar. Ja, oder dann kriegen die nächsten Künstler. Ja, so war das. Also die Sowjets gewannen das erste Finale beim Europacup der Nationen, Burkhard.
Ja, vor 18.000 Zuschauern im Prinzenpark. Überleg dir mal, da passten 50.000 rein zu der Zeit. 18.000 haben sie aufgerafft, um dahin zu gehen. Und der jugoslawische Angreifer Dragoslav Sekularac hat danach gesagt, die Franzosen wollten einfach westeuropäischen Glamour erleben im Stadion und stattdessen haben sie irgendwelche mysteriösen Fußballer von der anderen Seite Europas gesehen und da hatten die einfach keinen Bock drauf. Das Tolle bei diesem Spiel ist gewesen, es war erstens ein sehr offenes Spiel, es wurde zweitens erst in der Verlängerung, also spricht auch wieder gegen die Flutlichttheorie eigentlich, aber es wurde auf jeden Fall in der Verlängerung erst entschieden und zwar durch Viktor Ponedelnik und das ist nun total spannend, weil wer kann Russisch von euch? Kann jemand Russisch von euch? Leider nicht. Ponedelnik heißt auf Russisch Montag und das Spiel war an einem, jetzt wo ich sage, ne?
Ja, na klar, ja, hey,
ist,
hör mal.
Ist ja klar. So bin ich durch die 5 Jahre Schule gekommen in der Oberstufe, weißt du? Ja, ist ja. Jetzt, ja. Auf jeden Fall hat dieses Spiel nach russischer Zeit schon am Montag stattgefunden, was die russischen Zeitungen zu der famosen Überschrift trieb, Montag trifft am Montag.
Oh, echt?
Ja.
Nicht
so
schlecht.
Verrückt waren die damals.
Ja. Toll, ne? Ja. Ja, sehr gut. Ja, so war das. Ich meine, die 60er Jahre, Burkhard. Um das mal akustisch auch wieder zu verdeutlichen, in was für einer Phase wir waren, auch bei uns in der Arbeitsgemeinschaft. Hier hören wir nochmal.
Wisst ihr noch, was das ist?
Nein, also wenn man das Schulfernsehen damals beim Westdeutschen Rundfunk, wenn man mal wieder krank war. Einer meiner Tricks war, ich habe es letztens meiner Mutter gestanden, morgens die Lampe anmachen und die Stirn dran halten. Das ist ein ganz alter Trick, ja. Dann war die Stirn aber heiß und meine Mutter hat gesagt, bleib doch zu Hause. Ja. Das ist der, du hast Fieber, Junge. Und so. Und dann hörte ich ja auch diese Europa-Märchenplatten mit Heinz Petsch, weißt du noch, der Sprecher. Und wenn man dann das Schulfernsehen gucken musste, kam immer dieses Ding, ehe das Programm losgeht. Was genau ist das, Burkhard?
Das ist das sogenannte Umschaltzeichen. Weil ja damals noch es so gewesen ist, dass die einzelnen Stationen der ARD, also beispielsweise der Hessische Rundfunk war dafür das Kriminalstück mit Edgar Wallace oder von Edgar Wallace zuständig, die Bayern fürs Amtsgericht und der Norddeutsche Rundfunk für die Nachrichten.
Das war übrigens der Bayerische Rundfunk. Bis ja, heute genau. Hört man das, wenn man ja. Da unten rumfährt. Ne?
Ja, auch. Das ist auch das, wenn du es ein bisschen verknappst, ist es auch das Intro vom Verkehrsfunk im Bayerischen Rundfunk.
Aber sehr schleppend ja, eingespielt.
Wenn es ein bisschen
ne?
Verkürzt, wenn ja, ja. Es ein bisschen schnell, ne?
Hört ihr auch,
wenn es ein oder? Bisschen pitcht, dann...
Ja. So ist es.
Ja, grüß Gott, hier ist der Bayerische Rundfunk, hier ist die Verkehrsdurchsage. Ja.
Auf jeden Fall ist das das Umschaltzeichen gewesen, weil wenn eine Station ihren Beitrag sozusagen zum Programm geleistet ja. Hatte, kam eine andere Station dran und in der Zwischenzeit musste man umschalten und für diese Phase des Umschaltens wurde so ein, wie so ein Testbild sah das aus, wo dann der nächste Sender aufgeführt war. Und dann gab es dieses Zeichen und je nachdem, manchmal dauerte das auch sehr lange.
Eben, wir wollen euch nur akusto-haptisch in diese 60er Jahre reinbeamen. Ja. Warum spielen wir das denn eigentlich, Burkhard? Weil...
Ich habe keine Ahnung.
Doch, wir ein wunderbares Tondokument gefunden haben von einem, ja. Einem verzweifelten Reporter, ja, der seinen Text aufsagen musste aus Rom, aus richtig? Rom.
Vor dem Länderspiel Italien gegen Deutschland. Wir sind immer noch im Jahr 1960. Und der Kollege heißt oder hieß Josef Kiermaier, war einer der ersten Radioreporter überhaupt, war der erste Reporter im deutschen Radio, der ein Eishockeyspiel übertragen
Sportreporter.
Hat.
Sportreporter, war hinterher auch Chef des Bayerischen Rundfunks ja. Auch.
Und der hat also damals 1926 vom Riesersee bei Garmisch-Partenkirchen das erste Eishockeyspiel übertragen. Irre. Muss ein wahnwitziger Aufwand gewesen sein, aber man hat was gehört. Und das war anders 1960, weil da hat man nichts gehört oder er hat nichts gehört. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Der wird also losgeschickt und fährt und fliegt nach Rom und muss dann einmal am Tag tatsächlich arbeiten und muss dann für 4 Minuten erzählen, wie sich Italien auf dieses Spiel gegen Deutschland jetzt vorbereitet.
Das ist aber ungerecht. Was denn? Dass er nur so einmal 4 Minuten lang ja, so arbeiten muss. Er muss dir seine Informationen natürlich, haben, Text schreiben ja, und. Ja. Ich werf mich schützend vor den Kollegen. Aber er saß da und dann sollte es also losgehen. Ne? Man, ja. Ja, es war so, ne? Und dann hatte er eine Verbindung nach Deutschland in Rom.
Fräulein, Signorina, wenn man etwas bestellt, ja, warum bestellt man es denn, wenn es dann doch nicht gemacht wird? Ich bin jetzt seit 2 Stunden in diesem Hause und bitte flehentlich, dass ich 5 Minuten auf Band sprechen kann. Und das ist bestellt und es wird doch nicht gemacht. Ja, es ist trostlos, ist das trostlos. Hallo, Fräulein, bitte geben Sie mir München, bevor ich restlos verzweifle. Ich spreche nach München und verzichte auf alles. Hallo? Hallo? Kann ich jetzt... Ja? Ja, ich bin ja, ich warte ja ständig. Ja? Ha? Ja, also Moment, hier geht ja alles drunter und drüber.
Ja. Also er hat noch nicht gesprochen, er hat aber jetzt Antwort bekommen aus dem fernen München, dass da jemand beim Bayerischen Rundfunk an einem großen Tonbandgerät sitzt, bereit ist abzufahren und die Leitung steht, also man nennt diese, das ist eine Postleitung, die nur aufgeschaltet wird für einen bestimmten Zeitraum. Und das ist offenkundig hier nicht passiert. Es gab Probleme in Italien und
der Kontakt wurde nicht richtig gesteckt. Er hatte wahrscheinlich zu einer Seniorita Kontakt und nicht nach München
ja.
Und hatte alle möglichen Stimmen auf dem Ohr. Ich meine, Chaos im Radio, ich sag euch was, jetzt haben wir beide auch ein paar Jahre auf dem Buckel. Nehmen wir das Saisonfinale der vergangenen Saison, ja, wo bis kurz vor Beginn um 15:30 Uhr, ich meine, Dortmund konnte deutscher Meister werden, ja, auch Riesenprobleme mit Leitungen waren. Wir haben schon Sachen erlebt, ohne Scheiß, das reicht für 10 Jahre verkürztes Leben, ja, das ist einfach so. Und der war schlichtweg verzweifelt. Für damalige Verhältnisse ist er komplett eskaliert, Burkhard, ne? Also von der Tonalität, Senorita, ich bin geradezu verzweifelt, ja. Schlimmer geht's eigentlich gar nicht, ne?
Ja, das ist so, aber ich kann das auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil wenn du nur ein Zeitfenster hast, von meinetwegen, er sagt ja, er ist schon 2 Stunden dran, sagen wir mal, das Zeitfenster dauert 3 Stunden und sein einziger Arbeitsnachweis erfolgt möglicherweise nicht.
Naja, und die Aktualität drückt ja auch, das darf man auch nicht vergessen, das muss ja dann auch rübergekabelt werden und gesendet werden, ne? Die Fernschreiber tickerten vielleicht schon durch und das... Aufgesprochene kam 2-3 Stunden später und Radio schimpfte sich damals immer als schnellstes Medium, ist es bis heute auch? Ich würde sagen ja. Und Zeit ist definitiv ein kostbares Gut und er verzweifelt.
Kann ich sprechen?
Ja.
Ja, bitte schreien Sie nicht so, denn ich bin seit 2 Stunden kämpfe ich hier, um die 5 Minuten durchzubringen. Ja, ist in Ordnung. Gut. Bitte schneiden. Bitte schneiden. Hier spricht Josef Kiermaier aus Rom. Ich gebe dem Bayerischen Rundfunk und den angeschlossenen Sendern einen kurzen Kommentar.
Ein kurzer Kommentar.
4 bis 5 Minuten, ein kurzer Kommentar. Wenn du heute als Reporter sagst, ich gebe euch jetzt einen kurzen Kommentar und fasse euch dieses Spiel zusammen in 4 bis 5 Minuten, dann war das dein letztes Spiel.
Es gab ja mal den Blitz auch, ne? Also es gibt den Flash, das, ja nein, es gab doch nochmal, 40 Sekunden ist so der Standard. Ja, es gab es nicht für euch mal 20 Sekunden Stücke, die ihr machen musstet?
Nee, 30
ist es. 30? Mhm. Da kriegst du ja fast nichts erzählt, nee. Oder? Es ist
furchtbar. Wenn du dann ein Spiel mit 9 Toren hast, hast du keine Chance.
Ja, ja, so ist es.
Ist so.
Senderkennung. Ich habe hier ein paar, Burkhard Dane hier zum Beispiel.
Das ist...
Westdeutscher
Rundfunk. WDR, ja.
Liebe Sportfreunde in der Heimat, Sie können sich kaum einen Begriff davon machen, mit welchem Interesse das morgige Fußball-Länderspiel Italien-Deutschland nicht nur in Rom, sondern überall hier erwartet wird.
Ja.
Aber bei der Ankunft in Rom...
Ja, weiter. Ja,
was, also Kinder, ich wäre hier allmählich verrückt. Das ist hier nicht mehr auszuhalten.
Das ist total schön. Ich kann hier Musik machen. Das ist ja wunderbar, Burkhard.
Ja. Das war, was war das? Der Radio Bremen?
Das war der SWF.
SWF.
Das war der SWF.
Hast du den Hessischen Rundfunk nicht auch noch da? Die waren noch.
Habe ich den Hessischen Rundfunk auch hier? Warte mal, habe ich den Hessischen Rundfunk? Nö, den habe ich nicht. Nö.
Ja.
Nö, warum auch? Ich meine, Hessischen Rundfunk, ja? Nein, brauche ich nicht. Oder doch? Ah, hier ist er doch! Das war ein LSD-Experiment beim Hessischen Rundfunk. Nein, man ging neue Wege.
Deshalb wollte ich das. Mach das nochmal, das ist wirklich interessant.
Und hier ist der WDR. Genau. Ach, da ist der Hessische Rundfunk. Und die Doors schreiben, come on baby, light my fire, ne, oder? Das ist schon geil. Manchmal waren wir auch cool in Deutschland. Ich fand den Hessischen Rundfunk eigentlich ganz gut da, muss ich sagen.
Ja, mir hat das auch gefallen.
Ja, mir hat es auch gefallen. Ja, cool.
Was es ja damals auch schon gab, genauso wie heute, war ja der Grand Prix d'Eurovision de la Chanson.
Oh ja, oh ja.
Und mich treibt ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, mich treibt ja wirklich eine Frage um. Wie schaffen wir es, verlässlich Jahr für Jahr entweder den letzten oder den vorletzten Platz zu machen?
Wir reden über das Jahr 1964,
Nein, Burkhard? Wir reden über das Jetzt.
Ach so,
Scheißgeld,
aber der wird doch jetzt von Stefan Raab gerettet.
Da wird ein Scheißgeld ausgegeben, um diesen Vorentscheid zu machen. Es kommen nur Trümmersongs zum Vorschein. Jetzt wird schon wieder gesagt, naja, letzter wird er vermutlich nicht. Ich weiß nicht, wie der heißt, der jetzt da singt. Isaac heißt er, so. Always on the run. Ich bin auch gleich on the run zu dir. Ich brauche gleich ein Autogramm von dir, glaube ich. Auf jeden Fall, der wird doch wahrscheinlich macht er keine zweistellige Punktzahl. So. Wie in den letzten, es ist doch, man sitzt da und denkt sich, mögen uns die anderen nicht, was ist da eigentlich los? Und es wird ein wahnsinniger Aufwand für diesen Grand Prix betrieben.
Ja, worauf
und
es hinaus?
Es gab eine Zeit, in der das ein bisschen in einem bescheideneren Rahmen funktioniert hat. Damals gab es nur 12 Länder, die mitgemacht haben
beim
Grand Prix. Und 1960, und deshalb passt es so gut, zur Endrunde in Frankreich, war das eine durchaus frankophile Veranstaltung. Lag vielleicht auch daran, dass Edith Piaf damals eine ganz große Nummer gewesen ist, die 1960 für den beliebtesten Song in Deutschland gesorgt hat.
Oder? Ist einfach schön. Hat den Text vergessen.
Das ist ein Schnittfehler.
Schnittfehler?
Ja.
Sehr schön. Ja, soweit so cool. Und jetzt kommen wir zu den Deutschen.
Ja. Und da hat man damals schon gedacht, wenn der Name nicht so deutsch klingt, haben wir vielleicht eine Chance. Der hieß dann Win Hope.
Win Hope.
Win Hope, also klang ein bisschen...
Bei der großen Fiesta.
Ein bisschen niederländisch der Name. Und das ist das Lied, das kannst du jetzt ruhig laufen lassen.
Bei der großen Fiesta.
Bei der großen Fiesta heißt aber Bon Nuit natürlich der Song.
Hä?
Ja, das ist doch klar, Sven.
Nee, also man umarmt Europa.
Das ist...
Hat also, Adenauer getextet oder was?
Das ist so ein
was?
Esperanto-Song. Ja.
Bei der großen Fiesta tanzte ich mit dir allein.
Um Gottes Willen.
Und die so dunkelblaue Nacht hat so glücklich mich gemacht.
Wenn du Verstopfung hast, hörst du das.
Fühlte, du bist mein.
Jetzt kommt's. Auf Deutsch?
Bonne Nuit.
Alter. Es gibt diese ganz... Burkhard ist manchmal creepy. Und dann denke ich mir, hoffentlich komme ich hier heil raus. Beim Frühstück.
Ich finde das total cool.
Schatz, ich bin auch jedes Mal froh, wenn du das anhast. Irgendwie. Also, ja.
Okay. Übrigens, Platz 4.
Platz 4? Immer, ey.
Platz 4?
4 haben mitgemacht, oder wie war das?
Nein, 12.
12, okay. Ja.
Auf Platz 12 übrigens einer, der später in Deutschland relativ erfolgreich gewesen ist. Mal gucken, ob er ihn erkennt.
Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels
vind ik
ken.
Maar miljardmaal geiler.
En al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er
vruchten die
versteunend vogelskussen zijn.
En al
die blijdschap
komt enkel door jou.
Was für ein Glück.
Ja, der macht nicht so ein Fiesta, so ein Quatsch und Bon Nuit und so, nee, ja. Nix. Warte, Glück.
Und das, den Siegersong von 1960, den werdet ihr vielleicht auch noch erinnern. Die Sängerin hieß Jacqueline Bouillet.
Natürlich.
Und der Song Tom Pilibi.
Mhm. Hier ist
sagt
sie.
Sagt euch vielleicht auch was.
Tom Pilibi a deux châteaux.
Also französisch geht's nicht.
Le premier en Écosse. Tom Pilibi a deux
weißt
châteaux.
Weißt du was? Ich mische jetzt den HR dazu. Dann wird's geil, oder? Und jetzt im WDR. Nee, klappt nicht. Was mache ich jetzt? Den SWF? Nee, der SWF war kacke. Warte mal. Ah doch, versuch ich mal. Nein, nee, das ist total deutsch. Nee. Ja, aber war nicht schlecht, Burkhard. Das war der... ESC damals, ja. Irre. Ja.
Das waren wir jetzt kommen auch, wir doch das haben zurück. Wir jetzt auch nur gemacht, dass ihr einfach auch mal jetzt ein bisschen die Gedanken fliegen lassen
naja.
Konntet. Weil das ist ja schon, wir wissen das schon auch, wenn man so einen Ausflug in die Geschichte macht, dass das auch ein bisschen anstrengend ist
ja.
Für die Geschichte da zwischen den Ohren. Und deshalb haben wir das jetzt gemacht. Und deshalb, wir müssen auf jeden Fall ja noch auflösen, wie das mit dem Josef Kiermaier weitergegangen ist.
Ach so, mit dem Josef Kiermaier? Naja, Josef Kiermaier war das ja so, dass er schlussendlich gesagt hat...
Also ich probier's und wenn jetzt wieder drei Leute auf der Leitung sprechen, dann gehe ich nach Hause.
Ja. Ist ja sein Beitrag jemals groß losgeworden?
Ich kann das nicht beantworten. Ihr fragt euch vielleicht, warum ist das so gut erhalten? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht, also ich nehme mal an, dass das die ganze Zeit in München tatsächlich aufgelaufen ist, dass jemand mitgeschnitten hat, dass die Leitung die ganze Zeit gestanden hat, dass es die aufgebaut war und dass die Kommunikation aber sehr einseitig war.
Ja, total. Solche Situationen gibt's dann einfach. Burkhard, wir sind jetzt im Jahr 1964. In dieser Ausgabe wollen wir uns in Jogo Bonito heute hier aus dem Deutschen Fußballmuseum bitte einen Riesenapplaus, damit man euch mal wieder hört. Auftaktveranstaltung. Wir sind sehr, sehr happy, hier bei euch zu sein. Jetzt kommen wir, ehe es im zweiten Teil ums Verkacken geht. Ja, also verkackte Europameisterschaften werden es im zweiten Teil sein. Wir kommen aber jetzt noch zu unserer, na, es ist immer noch keine EM.
Nein.
Es ist immer noch ein Europapokal der Nationen 1964. Ja. Und 1964, naja, um wieder in diese Zeit einzutauchen, in den US-Charts schafften es am 31. März Jungs aus Liverpool, die Plätze 1 bis 5 zu belegen. Die Beatles besetzten in den USA die Plätze 1 bis 5. Und hier sind sie in der Ed Sullivan Show. Das war das große Ding. Das ist der Sound. 64, John F. Kennedy ist leider nicht mehr unter uns. Lyndon B. Johnson hat übernommen.
Ich wäre so der Vin Hope-Typ gewesen und nicht so der Beatles.
Ey, die Beatles waren aber auch nicht verrückt. Dann kamen ja die Stones. Da wurde es dann.
Da wurde es crazy.
Wie beim HR.
Aber die ersten fünf Plätze, das ist ja echt. Das ist ja wirklich
beeindruckend. Die ersten fünf Plätze, das ist unglaublich, ja. Das ist richtig. Das haben die ja belegt. 64 war also eine Menge los, ja. Und es ging weiter mit dieser Idee, ein Turnier dann in Spanien zu veranstalten.
Das wusste man ja da noch nicht, Sven.
Man war in so einer Verlosung drin als Spanier.
Aber es war nicht klar, dass es nach Spanien gehen würde.
Aber Teilnehmer gab es schon mehr.
Es gab mehr, aber Deutschland hat sich gedacht, nö.
Nein, der Sepp Herberger sagte, das ist Zeitverschwendung.
Er hat es deshalb gesagt, Zeitverschwendung, weil er die Zeit zwischen Weltmeisterschaften nutzen wollte, um jeweils eine neue Mannschaft aufzubauen. Das hat jetzt für 62 nicht so zwingend gut geklappt. Da ist man im Viertelfinale ja ausgeschieden. Und dann für 66 lief das dann schon besser. Hat er womöglich auch damit zu tun, dass Herberger dann zwischendurch einfach den Helmut Schön auf den Stuhl gesetzt hat.
Ja. Es war so, dass die UEFA dann doch ein Learning hatte, die Auslosung der Europameisterschaft, oder das ist total komisch, ja, also dem, was da eben kommen sollte, war dann 6 Monate vor der WM in Chile. Man hatte also ein bisschen gelernt nach dem Fauxpas 4 Jahre zuvor. Und du hast gesagt, Deutschland war nicht mit von der Partie, aber eben immerhin 29 Länder, unter anderem auch Italien und England. Und das war natürlich etwas, was in eine Zeit fiel, als es eine große Professionalisierung im Fußball gab. Die Bundesliga hatte ihren Anfang 63 genommen. Und so war es eben ein Ding, was wichtig war, dort auch seine Visitenkarte abzuliefern bei diesem Turnier. Das merkten andere Länder, die dann direkt dabei waren.
Und die DDR war auch wieder mit dabei?
Natürlich, begeistert.
Und man hat sich damals dann auch in der DDR schon Gedanken gemacht, wie das möglichst viele Menschen im Arbeiter- und Bauernstaat auch verfolgen können. Im Fernsehen ging das noch nicht, größtenteils jedenfalls. Und dann hat man sich gedacht, aber wir haben ja auch Radiogeräte. Und dann hat man im Radioprogramm von DDR1 zwischendurch das sogenannte Radiotelegramm gespielt, um die Menschen daran zu erinnern, dass sie Radiogeräte erwerben können. Und Werbung 1964 in der DDR klang so.
Guten Tag, liebe Hörer. Erlauben Sie uns eine kurze Unterbrechung? Ja, danke schön. Wow. Es geht um Ihr Rundfunkgerät. Sagen Sie, haben Sie noch eins, das Sie von Oma erbten? Ich habe da einen guten Tipp für Sie. Es könnte ein neues sein. Das neueste von RFT Radio Television mit dem neuesten technischen Komfort. Nun, überlegen Sie sich's mal. Tschüss. Boah.
Ja, das kannst du ausmachen. Ja, von RFT.
Aber hochprofessionell. Im Gegensatz zu unserem Bundespräsidenten im Westen, Heinrich Lübke, 1964.
Hast du Lübke mitgebracht?
Ich habe Lübke mitgebracht. Zweite Amtszeit beginnt und er hält Reden, die muss man einfach zu Gehör bringen. So war die, ich sag mal, Binnenkommunikation zwischen den Deutschen und dem Lübke, dem ja qua Amt Weltreisen damals da genehmigt wurden. Und er flog übers weite Kanada und wieder zurück. Und wie das mit den Zeitzonen ist, das war ja völlig crazy. Es war ja damals wirklich noch so, wenn du in Amerika warst, da warst du weg. Ja, Lübke kam zurück und erzählte, was er da erlebt hat.
Meine Damen und Herren, die Mitteilungen, die ich Ihnen mache, sind verhältnismäßig kurz.
Ja.
Aber ich rate jedem, wenn er die Möglichkeit hat, nach Kanada zu gehen, dann wird er ein Wunderland sehen. Man muss natürlich diese Weiten auch überflogen haben. Wenn wir von Montreal nach Calgary wollten, das ist die Hauptstadt von der Provinz Alberta,
ja.
Das dauerte schon 6 Stunden mit großen Flugzeugen.
Das ist lang.
So ist das also in Kanada nicht sehr leicht, sich zu bewegen und überall alles zu sehen, aber wer diese Möglichkeiten hat, wie wir sie von der kanadischen Regierung gestellt bekamen, hat es eben. Und wir können Ihnen dafür sehr dankbar sein. Wir sind mit allen in guter Einigkeit abgekommen. Und ich glaube, dass die Auffassung der deutschen Regierung in der kanadischen Regierung durchaus volle Übereinstimmung aufweisen.
Was?
Der kanadischen Regierung nach Ottawa eingeladen zur Hauptstadt, zu Besprechungen. Ich habe gefragt, wegen meines Interesses, habe ich gesagt, ich wäre dort in meiner Jugend schon längst mit meinem Freund Karl May spazieren gegangen. Dafür hatten sie volles Verständnis.
Übrig. Gib dem Mann noch Bier.
Rückreise war sehr anstrengend. Wir flogen 19.30 Uhr gestern Abend ab und waren 9.30 Uhr hier. Das würde bedeuten, dass wir also fünf Stunden länger unterwegs waren, als notwendig war. Denn diese fünf Stunden ist eben die Umdrehung der Erde schuldig, verantwortlich dafür.
Die Erde ist verantwortlich dafür?
Die Erde ist verantwortlich, ja.
Was für ein Sauerhaufen, diese Erde.
Die Erde, ja.
Heinrich Lübcke, also Radio DDR war ein bisschen catchy, aber wir hatten eben den Lübcke. Na, so war das.
Ja, und die DDR hat 1964, um mal wieder auf den Fußball zurückzukommen, hat das da schon ganz gut gemacht. Also sie hatten da schon eine ganz gute, ganz vielversprechende Mannschaft, unter anderem mit dem jungen Peter Ducke vom FC Karlsruhe Jena, ganz toller Stürmer. Und die gewannen dann auch in ihrer ersten Runde, warfen sie die Tschechen raus. Und die Tschechen waren zu diesem Zeitpunkt ja Vize-Weltmeister, 1962 geworden, in Kiel, wie die Menschen in Bayern sagen. Und da hatten sie ja das Endspiel gegen den großen Garrincha verloren und waren völlig sensationell eben als Zweiter nach Hause zurückgekehrt mit dem unvergessenen Josef Masopust als Kapitän und Spielgestalter, einer der größten tschechischen Fußballer aller Zeiten. Und dann kam eben die DDR in dieser ersten Quali-Runde und man traf sich in Leipzig zum ersten Spiel. Und siehe da, die DDR ging mit 1:0 in Führung und bekam dann sogar noch einen Strafstoß zugesprochen.
1:0 steht es für uns. Wenn dieser Elfmeter im Kasten sitzt, dann, mein lieber Heinrich, dann steht es 2:0. Peter Ducke läuft an. 10 Meter, 12 Meter geht er vom Ball weg. Liebrecht, komm, Schuss, du!
Ja, begeistert.
Ja. Das war schon Peter Ducke, der war einer der größten Fußballer in der DDR, ist mittlerweile auch schon überall. Das ist ja auch irgendwie, wenn man sich diese Namen anguckt und dann guckst du, wann ist der eigentlich geboren, ja. Dann siehst du irgendwie so Anfang der 40er Jahre und rechnest du nach und denkst, oh, er ist ja auch schon über 80 Jahre.
Wahnsinn,
Peter Ducke ist schon über 80 Jahre.
Die FUVO titelte danach, welch ein DDR-Sieg. Also dieser Patriotismus, der total. Da auch im Rahmen dieser, ich sag jetzt Europameisterschaften, immer wieder durchkam, der war schon beeindruckend bei den sozialistischen Ländern.
Die DDR ist ja dann ausgeschieden in der nächsten Runde gegen Ungarn und die Ungarn hatten in den 60er Jahren auch eine Mannschaft, die vielleicht nicht ganz so stark war wie in den frühen 50ern, die aber auch hoch veranlagt war. Die hatten einen Spieler von Ferencváros Budapest, Florian Albert, der 1967 auch den Ballon d'Or als Fußballer Europas gewann, als einziger Ungar überhaupt in der Fußballgeschichte. Und sie hatten damals 1964, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, Zoltán Varga. Das war ein Stürmer, der hatte so halblange blonde Haare, der später auch in der Bundesliga unterwegs war, unter anderem bei Hertha BSC und bei Borussia Dortmund. Und Zoltán Varga war in den Bundesliga-Skandal verwickelt. Letzter Spieltag 1971, die Hertha mit Zoltán Varga wartet auf Arminia Bielefeld. Und es ist ein ziemlich offenes Geheimnis, dass dieses Spiel verschaukelt worden ist. Aber nicht jeder in der Mannschaft von Hertha BSC profitiert davon. Man hat die Ausländer einfach vorgelassen. Also man hat einfach das unter sich aufgeteilt, die deutschen Profis und die Ausländer guckten blöd aus der Wäsche. Und die spielten also und in der ersten Hälfte passierte gar nichts und von den Rängen kamen die Rufe Schieber, Schieber und Schiebung und alles Mögliche. Und dann ist Zoltán Varga mit dem Pausenpfiff vom Platz runter und ist nicht etwa in die Kabine rein, sondern ist die Osttribüne hochgelaufen und zum Pressebereich rüber, weil es da das einzige Münztelefon gab. Und dann hat er also das Münztelefon gegriffen, hat zu Hause angerufen bei seiner Frau und hat gefragt, ist Geld gekommen? Und dann hat die Frau gesagt, nee Schatz, ist nichts angekommen. Die wollen die Kassione mich machen, hat aufgelegt, ist runter, zweite Halbzeit fängt an und Varga spielt wie aufgedreht. Ist der einzige Berliner, der es wirklich drauf anlegt, trifft die Latte und die anderen denken, ist der verrückt geworden? Ha? Dann wird der nur noch geschnitten, dann wird er auch ganz schnell ausgewechselt. Und wird am Ende dann, und das fand ich irgendwie dann doch ein bisschen doof, wird dann auch trotzdem noch 2 Jahre gesperrt.
Ach.
Ja.
Ja, nee, also, ja. Man war ja redlich von ihm, ne? Da irgendwie, ja. Er wusste
zumindest Bescheid. Ja, Wahnsinn. Der war Mitte der 60er schon ungarischer Nationalspieler. Mhm. Und die Ungarn schafften es ja dann auch mit Spanien, der UdSSR wieder, mit Lev Jaschin natürlich und Dänemark bis ins Halbfinale. Und das Interessante an Dänemark ist, dass es erstens dabei war und zweitens, im Viertelfinale. Und jetzt kommt eine Quizfrage an euch. Was glaubt ihr, gegen wen hat sich Dänemark im Viertelfinale der Europameisterschaft, also in diesem Hin- und Rückspielmodus, durchgesetzt? Ich gebe euch mal drei. Was, du weißt es? Nein.
Was?
Luxemburg.
Hier.
So, jetzt mal hier. Erste Reihe.
Mündliche Mitarbeit.
Ihr wisst jetzt, warum erste Reihe. Ne? Es gibt Dinge, die verändern sich nicht im Leben, Sven.
Burkhard, ja. Das ist so Luxemburg. Ich meine, das ist eine schöne Randnotiz, muss man sagen.
Ja, das ist eine total tolle Geschichte, weil die Luxemburger haben in ihrer ersten Spielrunde das Los Niederlande gezogen.
Ja.
Und die hatten keinen Bock, irgendwie in Luxemburg vor 2500 Zuschauern zu spielen.
Ja, die haben Geld.
Liebe Freunde, in Holland wollt ihr nicht das unser Heimspiel kaufen?
Ja.
Und dann haben die das gekauft, dann haben die in Amsterdam gespielt und dann haben die in den Rotterdam haben sie das erste Spiel gemacht und dann haben die Luxemburger ihr Heimspiel in Rotterdam gegen Niederlande 2-1 gewonnen.
Ja.
Ist ja klar.
Ja.
Und das Rückspiel ging dann unentschieden aus und dann waren die Niederländer raus. Und dann spielten in der nächsten Runde gegen Dänemark zweimal unentschieden. Es musste ein Entscheidungsspiel her und dann haben sie das natürlich wieder in Amsterdam ausgetragen, ist ja klar. Und ja. Die Dänen gewannen es mit 1-0.
Ja, da war der Weg zu Ende.
Und dadurch sind sie dann überhaupt unter den letzten vier gekommen. Es ist bis heute der größte Erfolg in der Geschichte des luxemburgischen Fußballs.
Mit dem deutschen Trainer Peter Heinz, ja. Der das geschafft hat. Ja, Geschichten ja, aus diesen frühen Jahren der Europameisterschaft. Jetzt haben wir wieder eine in Deutschland in diesem Jahr. Wir sind im Halbfinale, Burkhard, und nähern uns dem Finale. Spanien spielt gegen Ungarn, gewinnt nach Verlängerung mit 2-1. Die Sowjets gegen Dänemark mit 3-0. Und es kommt zum großen Finale in Madrid unter den Augen von Franco. Ausgerechnet gegen die Sowjets. Also das ist natürlich ein krasser Gegensatz, was 4 Jahre zuvor oder 5 Jahre zuvor nicht möglich war, war jetzt mittlerweile dann Tatsache. Und im Stadion hing auch die Fahne der Sowjetunion. Das war schon nicht ganz unbedeutsam. Also
ja, aber Franco hatte da schon begriffen, dass die Zeit vorbei ist, in der sich Spanien und auch Portugal hatte ja auch eine Diktatur zu der Zeit, sich komplett isolierten vom Rest von Europa, ja. Ihr eigenes Ding machten. Dem Land ging es echt schlecht. Die Menschen hatten weniger zu essen als vor dem Zweiten Weltkrieg. Also die haben Brotrationen gehabt, die waren wirklich, das war wirklich wie mitten im Krieg in Deutschland. Und Spanien musste sich öffnen und da haben sie über den Fußball tatsächlich die ersten Schritte unternommen, um auch irgendwie den Anschluss an den Rest von Europa zu finden.
Ehe es dann Gott sei Dank in den 70er Jahren dann irgendwann vorbei war mit der Diktatur in Spanien. Die Spanier gewannen dieses Finale gegen die Sowjetunion mit 2-1, bekamen dann diesen Pokal überreicht, aber die Europameisterschaft an und für sich, 4 Jahre später sollte sie zum ersten Mal so heißen, sollte erst noch zu einer Erfolgsgeschichte werden, denn die Zuschauerzahlen zum Beispiel im Spielplatz 3 sprechen für sich. Im Camp Nou haben sich da 3.800 Leute verloren.
3.800
waren da? Ja, als Ungarn gegen Dänemark spielte und ich glaube nicht, dass das in diesem Sommer in Deutschland so der Fall sein wird. Bei den Spielen. Das ist zum Glück dann hinterher echt eine große Nummer geworden. Aber so war das in der frühen Phase dieser Fußball-Europameisterschaft, Burkhard. Und sollen wir zum Schluss noch eins loswerden? Jogo Bonito ist unsere Herzensangelegenheit. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, wir bekommen von euch so viele schöne Mails, Geschichten, persönliche Geschichten, dann könnt ihr das gerne nutzen. Nach wie vor, ich musste heute Abbitte leisten. Ich hatte einem nicht geantwortet, der mich explizit angeschrieben hat. Aber jetzt habe ich auch zurückgeschrieben. Wir freuen uns sehr. Schreibt an info@jogo-bonito.de oder kommt in den Club de Jugadores. Es ist ein spendenfinanzierter Podcast. Wir freuen uns über Auftritte wie heute Abend. Wir freuen uns überhaupt über das Kümmern um Fußballgeschichte. Aber wenn ihr Lust habt, diesen Beruf von uns zu unterstützen, könnt ihr das machen. In den Shownotes findet ihr alle Möglichkeiten. Ich habe eine neue IBAN. Also die alte, die Bank, wo ich bisher war, die sagt mir, Sven, bis Ende Juni machen wir das mit und dann legen wir eine Pistole auf den Tisch. Also die alte IBAN funktioniert dann nicht mehr. Es gibt eine neue. Es gibt auch die Kreditkarte, es gibt PayPal, es gibt alles. Und wenn ihr Lust habt, das zu unterstützen und das könnt, dann macht das sehr gerne.
Ja, dann sind wir am Ende des ersten Teils angekommen. Ist der Josef Kiermaier noch im Hotelzimmer?
Ich weiß nicht.
Was ist
also ich probiere es und wenn jetzt wieder 3 Leute auf der Leitung sprechen, dann gehe ich nach Hause.
So, wir gehen in die Pause. Vielen Dank. Bis hierhin, liebe Leute hier im Fußballmuseum.
Herzlichen Dank. Ihr könnt ein Zwischenbier. Ihr könnt da hinten ein Zwischenbier nehmen in diesem wunderbaren Fußballmuseum. Und das will ich an dieser Stelle auch mal sagen, das werden wir auch veröffentlichen. Wenn ihr noch nicht in diesem Deutschen Fußballmuseum wart, kommt unbedingt in diese schöne Stadt Dortmund. Kommt in dieses Museum, es ist eine spektakuläre, tolle Dauerausstellung mit immer wieder neuen Ausstellungen und einem tollen Personal, das das Ding hier wuppt. Die Menschen, die hier arbeiten, lieben Fußball. Und wenn ihr Fußball liebt, kommt ins Deutsche Fußballmuseum. Wir sind gerne hier Gast. Gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil. Es geht um verkackte Europameisterschaften. Ja. Was für ein schönes Thema. Also in einem Bier sehen wir uns wieder. Danke.
Bis dann. Dankeschön.